Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Das Prager Abgeordnetenhaus hat heute in der ersten Lesung alle 11 Gesetze der von der Regierung vorgelegten Reform der öffentlichen Finanzen unterstützt. Über die endgültige Fassung der Gesetze wird das Unterhaus Ende September entscheiden. Dank der Reform sollen während 3 Jahre fast 200 Milliarden Kronen, ca. 6,6 Milliarden Euro, in den Ausgaben gespart und mehr als 70 Milliarden Kronen, ca. 2,3 Milliarden Euro, durch Steuererhöhung eingenommen werden. Die Gesetze wurden von Parteien der Regierungskoalition unterstützt. Dagegen waren die Bürgerdemokraten und die Kommunisten. Ausführlicher befassen wir uns mit den Reformgesetzen im Tagesecho im Anschluss an die Nachrichten. Die Unterhaussitzung hat heute mit unerwartet scharfen Streitigkeiten begonnen. Der Konflikt wurde durch die Rede des bürgerdemokratischen Abgeordneten Jan Klaas hervorgerufen, der die Polizei im Zusammenhang mit einer Schießerei hart kritisierte, die sich am vergangenen Dienstag in der südböhmischen Gemeinde Litvinovice abspielte und 3 Menschenleben kostete. Klaas zufolge gewährte die Polizei den Zeugen des Konfliktes keinen Schutz. Innenminister Stanislav Gross wies die kritischen Worte des Abgeordneten entschieden zurück. Der Ex-Präsident der Tschechischen Republik Václav Havel hat am Mittwoch als erster Tscheche überhaupt den höchsten zivilen Orden der USA, die sogenannte Freiheitsmedaille, erhalten. Bei der Übergabe des Preises würdigte der US-amerikanische Präsident George W. Bush Havels Kampf gegen das kommunistische Regime. Havel habe sich nur eines zu schrommen lassen, und zwar, dass er die Wahrheit gesagt hat, so Bush. Bush erinnerte auch an Havels Bescheidenheit und Ausdauer sowie die Tatsache, dass er zum Symbol des Umbruchs in der ehemaligen Tschechoslowakei wurde. Der US-amerikanische Präsident George W. Bush schätzte den tschechischen Premierminister Wladimir Špidla, mit dem er vorige Woche im Weißen Haus zusammentraf, sehr. Er spreche von ihm als Freund. Dies erklärte der tschechische Ex-Präsident Václav Havel vor tschechischen Journalisten in Washington. Václav Havel sprach mit dem US-amerikanischen Präsidenten vor der Übernahme der Freiheitsmedaille. Mehr über Václav Havels Auszeichnung bringen wir ebenfalls im Tagesecho im Anschluss an die Nachrichten. Der katholische Bischof Václav Malý weilt in diesen Tagen zu einem einwöchigen Besuch in Weißrussland. Seinen Worten zufolge will sich der Bischof mit dem Leben der Kirche und der Bürgergesellschaft in Weißrussland bekannt machen. Seine Reise nach Weißrussland unternahm der ehemalige Dissident Václav Malý als Vorsitzender des tschechischen Rates der Organisation Justitia et Pax, die sich im Rahmen der katholischen Kirche insbesondere mit der Einhaltung der Menschenrechte befasst. Malý hat in diesem Jahr bereits Kuba besucht. Die wissenschaftliche Bibliothek im mährischen Olomouc-Olmütz besitzt ein weiteres Kulturdenkmal. Nach 3-jährigen Bemühungen der Experten wurde das sogenannte Evangeliar von Sabrdovice nun vom Kulturministerium in die Liste der Kulturdenkmäler eingetragen. Das Evangeliar stammt offensichtlich aus den 70er Jahren des 11. Jahrhunderts und wird in der Bibliothek in Olomouc seit dem 18. Jahrhundert aufbewahrt. Nach Worten der Mitarbeiterin der Bibliothek Katerina Handlova gehört die romanische Handschrift zu den überhaupt ältesten Handschriften auf dem Gebiet der Tschechischen Republik. Sie enthält 4 Evangelien und ein Brevier. Soweit die Nachrichten, durch das weitere Programm begleitet sie Katrin Sliva.
Tagesecho.
Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum Tagesecho von Radio Prag. Die Themen: Die von der tschechischen Regierung geplante Finanzreform wurde in erster Lesung bestätigt. Tschechiens Ex-Präsident Václav Havel wurde mit dem höchsten zivilen Orden der USA ausgezeichnet. Und Berliner Gymnasiasten unterstützen Kinderheim an der E55. Außerdem nimmt Jitka Mladková sie mit auf ein Konzert in Passau. Viel Vergnügen dabei. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat, wie eingangs erwähnt, die umfangreiche Finanzreform in erster Lesung bewilligt. Ein Ende der Diskussionen bedeutet dies jedoch noch lange nicht. Mehr dazu von Gerald Schubert.
Die heißen Sommermonate werden nicht nur von Journalisten oft als saure Gurkenzeit bezeichnet. In der Haupturlaubszeit stehen ebenso manche Geschäftigkeiten still, die sonst die Diskussionen des Alltags beherrschen. In Tschechien jedoch kann man sich in diesem Jahr bisher nicht über einen Mangel an politischer Spannung beklagen. Die von der Regierung geplante umfangreiche Finanzreform, die auch uns von Radio Prag schon geraume Zeit beschäftigt, führte dieser Tage zu heißen Debatten im parlamentarischen Unterhaus. Am Dienstag erst war ein Abgeordneter der regierenden Sozialdemokraten aus der Parlamentsfraktion seiner Partei ausgetreten und hatte die knappe Regierungsmehrheit von einer einzigen Stimme damit gehörig ins Wanken gebracht. Grund: die Kommunikation zwischen dem Kabinett und der Fraktion klappe nicht, die Eckpunkte der Reform widersprechen sozialdemokratischen Grundsätzen. Umgekehrt aber muss Partei- und Regierungschef Wladimir Spiller freilich mit seinen christdemokratischen bzw. liberalen Koalitionspartnern Kompromisse eingehen, und hinter denen pflegt er dann auch zu stehen. Dass ihm die eigenen Parteifreunde dann eben Abkehr vom Wahlprogramm vorwerfen und die ausgearbeiteten Kompromisse überdies von der konservativen respektive der kommunistischen Opposition von zwei Seiten zerpflückt werden, das kann man wohl schon fast als klassische Zwickmühle bezeichnen. Am Donnerstag aber konnte die Regierung wieder einen erfolgreichen Zug machen und vorerst Zeit gewinnen. Denn das Abgeordnetenhaus hat trotz aller Vorbehalte das Reformpaket in erster Lesung bewilligt und somit an die zuständigen Ausschüsse zur Behandlung weitergeschickt. Im September aber, wenn die Diskussionen im Plenum wieder aufgenommen werden sollen, darf man sich erneut auf hitzige Debatten gefasst machen. Der Chef der sozialdemokratischen Abgeordnetenfraktion, Petr Ibl, meinte: Was die weiteren Lesungen, also die zweite, die dritte Lesung betrifft, so wird es dort meiner Meinung nach sehr auf die Änderungsvorschläge ankommen und darauf, ob sie angenommen werden oder nicht. Einige Regierungsabgeordnete haben bereits jetzt angekündigt, auf Änderungen der derzeitigen Formulierungen beharren zu wollen. Hanna Marvanová von der Liberalen Freiheitsunion etwa kündigte an:
Wir wollen die Verhandlungen nochmals eröffnen, damit sich etwa der derzeit geplante Grundmehrwertsteuersatz von 22% wieder senkt und die einzelnen Mehrwertsteuersätze sich einander annähern.
Ob sich also die Regierung auf Kompromisse wird einigen können, hinter denen dann nicht nur alle Minister, sondern auch alle Abgeordneten stehen, das wird für ihren Weiterbestand essentiell sein. Denn Premierminister Spiller hat den Erfolg der Reform bereits zur Bedingung für seinen Verbleib im Amt gemacht. Und die Opposition hat ebenso angekündigt, die Regierung stürzen zu wollen. Petr Husák etwa, Sprecher der Demokratischen Bürgerpartei ODS, meint unumwunden: Natürlich besteht in der Finanzreform respektive in ihrer Verabschiedung eine der Möglichkeiten, wie die Regierung ihr auf 101 Stimmen gestütztes Mandat verlieren kann, was ja eigentlich auch bereits geschehen ist. Es ist dies eine der Möglichkeiten, über die in der ODS diskutiert wird und die zum Sturz der Regierung in Erwägung gezogen werden könnte.
Ex-Präsident Václav Havel ist alles andere als von der Szene der Weltpolitik verschwunden. Weiterhin bleibt er weltweit eine wichtige und oftmals erwähnte Persönlichkeit. Sein Lebenswerk wurde am Mittwoch einmal mehr in den USA gekrönt und diesmal mit der höchsten Auszeichnung des Landes überhaupt. Dagmar Geberlova hat mehr Informationen hierzu.
Václav Havel bekam als erster Tscheche überhaupt die Freiheitsmedaille, den höchsten zivilen Orden der USA. Bei der Übergabe des Preises würdigte der US-amerikanische Präsident George Bush Havels Kampf gegen das kommunistische Regime. Havel habe sich nur eines zu Schulden kommen lassen, und zwar, dass er die Wahrheit gesagt hat, so Bush. Bush erinnerte auch Havels Bescheidenheit und Ausdauer sowie an die Tatsache, dass er zum Symbol des Umbruchs in der damaligen Tschechoslowakei wurde. Havel selbst schätze die Auszeichnung sehr, weil er wisse, wie selten sie verliehen werde, sagte er nach der Preisübergabe. Es ist eine große Ehre, nicht nur für mich, sondern für viele andere, die für die Freiheit und Demokratie nicht nur in unserem Lande, sondern auf der ganzen Welt gekämpft haben, sagte Havel. Als die einzige ausgezeichnete Person kam Havel mit Präsident George Bush vor der Preisübergabe zu einem halbstündigen Privatgespräch zusammen. Havel sagte, dass es ein genauso angenehmes Gespräch wie alle vorherigen war. Der einzige Unterschied bestand darin, dass er diesmal, da er nicht mehr Präsident ist, über die Dinge sprechen konnte, über die er sprechen wollte. Dabei kam auch der kürzliche Besuch des tschechischen Premiers Wladimir Spiller zur Sprache, den Bush sehr hoch eingeschätzt hätte und von dem er als Freund spreche. Gefreut habe Havel auch, dass sowohl Bush als auch US-Außenminister Colin Powell wiederholt haben, dass sie nie den Abschlussabend des NATO-Gipfels vergessen werden, der noch in Havels Regie stand. Der höchste zivile Orden wird in seiner heutigen Form seit 1963 verliehen. Bis heute bekamen ihn nur an die 20 Personen, die nicht US-Bürger sind. In der Vergangenheit erhielten diese Auszeichnung beispielsweise Nelson Mandela, Margaret Thatcher, Lech Walesa, Colin Powell oder Simon Wiesenthal.
Die E55, die Deutschland mit Tschechien verbindet, hat es im Laufe der letzten Jahre zu trauriger Berühmtheit gebracht. Der Grund: Prostitution bestimmt hier das Straßenbild. Nicht selten endet diese Art des Broterwerbs in ungewollten Schwangerschaften und oft geben die Prostituierten ihre Kinder ab. In Teplice gibt es eine Einrichtung, die sich dieser Kinder annimmt. Um das Kinderheim bei seiner Arbeit zu unterstützen, hat das Leibniz-Gymnasium in Berlin unlängst eine Benefizveranstaltung organisiert. Frau Christine Rösch ist Schulleiterin des Gymnasiums. In einem Gespräch mit Radio Prag erläuterte sie, wie das Projekt zustande gekommen ist.
Da bot sich dieses Projekt in Tschechien, in Teplice an, einmal, weil wir ohnehin Kontakte nach Tschechien haben, hier nach Prag. Wir haben also auch eine Partnerschule hier in Prag. Und das andere ist, dass das Projekt an sich ja eigentlich auch ein deutsch-tschechisches Thema ist. Denn es geht ja auch um diese Kinder, die häufig an dieser Europastraße gezeugt werden. Und es ist klar, dass das eben ein grenzübergreifendes Thema ist.
Benefizveranstaltungen haben am Leibniz-Gymnasium Tradition. Alle 2 Jahre wird auf diese Weise Geld für bedürftige Kinder und Jugendliche aus aller Welt gesammelt. Der diesjährige Benefizabend umfasste unter anderem eine Aufführung des Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry, ein Konzert der Schulband und eine Tombola. Den Höhepunkt des Abends bildete jedoch die Vorführung eines Films über Teplice, findet Frau Rösch.
Aber im Mittelpunkt der Veranstaltung stand auch ein Film über das Kinderheim und über die Situation an dieser Europastraße 55. Da war vorab der Leistungskurs politische Weltkunde für einige Tage nach Teplice gefahren und die haben dort versucht, über die Situation zu recherchieren, haben einen Film zusammengestellt und auch eine Broschüre, die bei der Gelegenheit natürlich auch verkauft wurde.
Die Erwartungen der Schüler, in Teplice viele Hintergrundinformationen zu diesem Thema zu erhalten, haben sich nicht im erhofften Umfang erfüllt.
Ja, was die Schüler natürlich auch erzählten, dass es schwierig ist, über dieses Thema auch hier zu sprechen. Das ist ein Tabuthema, sowohl bei uns in Deutschland als hier natürlich auch. Und die Schüler hatten das Gefühl, dass sie bei öffentlichen Institutionen weniger erfahren.
Unterstützung gab es aber beispielsweise von tschechischen Streetworkern. Insgesamt haben die Schüler des Leibniz-Gymnasiums 2.300 Euro eingenommen. Dank gespendeter Computerteile ist es den Schülern außerdem gelungen, Computer zusammenzubauen, die Streetworker in Teplice erhalten sollen. Schulleiterin Rösch hat den Scheck am Dienstag überreicht und konnte sich bei der Gelegenheit ein Bild von dieser Einrichtung machen. Ihr Urteil?
Ich kann selbst nur sagen, dass ich ausgesprochen beeindruckt bin, wie dieses Kinderheim geführt wird. Dass es das Ziel dieser Ärztin ist, nicht nur diese Kinder überleben zu lassen, sondern sie versucht, ihnen möglichst eine fast normale Umgebung zu schaffen.
Und nun noch ein kurzer Bericht über ein Ereignis von dieser Woche auf dem Festival Europäische Wochen Passau, das traditionsgemäß grenzüberschreitend, also im bayerischen und zum Teil auch im südböhmischen Grenzgebiet stattfindet. Radio Prag ist bereits zum 2. Mal medialer Partner dieser Kulturveranstaltung. Einer der Festspielorte ist seit 1997 die ehemalige Zisterzienserklosterkirche von Zlatá Koruna Golden Kron. Schon im vorigen Jahr berichteten wir, dass Besucher dieses Festivals 2 Glocken für diese Kirche nach Spendenaufrufen des Festivalintendanten Pankraz Freiherr von Freiberg gestiftet haben. Sie ersetzten als Zeichen der Versöhnung und Freundschaft 2 Glocken, die während des Zweiten Weltkrieges vom deutschen Militär eingeschmolzen wurden. Um auch die nicht zerstörte dritte Glocke in Schwung zu bringen, startete Freiberg in den letzten Wochen und Tagen eine erneute Spendenaktion. Diese historische Glocke hat nämlich keine Klöppel und auch ihre marode Aufhängung muss wiederhergestellt werden. Intendant Freiberg spricht bescheiden über seine Initiative.
Wir waren ja bei unserem Traumtag in Böhmen in Zlatar Koruna und dort trat die Akademie für Alte Musik Berlin auf. Und ich wollte gerne, dass die Glocken läuten würden und habe darum gebeten, dass unsere Besucher, die ja die zwei Glocken gestiftet haben, dass sie hören können. Und das hat geklappt.
Nächstes Jahr, bei dem nächsten Traumtag in Böhmen, der einen traditionellen Programmpunkt der Europäischen Wochen Passau darstellt, werden seine Besucher schon drei Glocken hören können. Pankraz von Freiberg sieht es so.
Das ist natürlich für uns eine Riesenfreude und ich denke, dass wir damit ein Zeichen gesetzt haben von deutscher Seite und auch tschechischer Seite, denn haben ja viele Tschechen auch gespendet, ein grenzüberschreitendes Zeichen der Versöhnung, der Freundschaft und auch der Zusammengehörigkeit.
Soweit das Tagesecho. Martina Schneibergowa beschäftigt sich im Rahmen unserer Sendereihe Begegnungen heute mit dem Thema Verfolgung von Roma zur NS-Zeit.
Mit der Verfolgung der Roma während der Nazizeit in den einzelnen Ländern Europas befassten sich Historiker aus Deutschland, Österreich, Polen, Russland, Serbien, Montenegro, der Slowakei, den USA und Tschechien während eines Seminars, das im Rahmen des Intrans-Roma-Festivals Camoro Ende Mai in Prag veranstaltet wurde. Bei dieser Gelegenheit bat ich einen der Seminarteilnehmer, Michael Zimmermann von der Ruhr-Universität in Bochum, ans Mikrofon.
Einer der Redner aus der Slowakei, der Historiker, hat gesagt, also wir wissen sehr viel über diese Daten und über die Durchführung des Holocaust und wie die Deportation damals lief, aber über die menschliche Seite weiß man eigentlich nicht so viel. Wie benahm sich damals diese schweigende Mehrheit zum Roma-Holocaust? Ob die überhaupt darüber wusste oder etwas ahnte? Weiß man darüber etwas?
Man weiß nicht sehr viel. Ich weiß einiges über die Situation, insbesondere im damaligen Deutschen Reich. Und da würde ich sagen, ein Teil der Bevölkerung wusste nichts von der Deportation oder wollte nichts davon wissen. Auch das ist ganz wichtig zu sehen. Es gab in der Bevölkerung Menschen, die sich sagten, besser verschließe ich die Augen, um nicht zu erfahren, was geschehen ist. Denn wenn ich hinschauen würde, müsste ich aus moralischer Verpflichtung den Verfolgten helfen. Deshalb gab es einige, von denen man wirklich sagen kann, sie wussten nichts. Die Zigeuner in Deutschland, das war eine Minderheit von 20.000 bis 30.000 Menschen. Nicht jeder kannte sie, aber manche haben von der Verfolgung etwas mitbekommen und die Augen verschlossen. Es gab aber auch solche, und dafür gibt es Belege genug, die dafür eintraten. Briefe schrieben an die staatliche Verwaltung oder an die entsprechenden NSDAP-Organisationen und forderten, dass die Zigeuner aus dieser Stadt, aus diesem Dorf deportiert werden sollten. Es gab also eine aktive zigeunerfeindliche Stimmung, zumindest in Teilen der Bevölkerung, meist in den Orten, wo die Betroffenen lebten. Dort wollte man sie möglichst forthaben. Und es gibt einen vierten Punkt, den man vielleicht berücksichtigen sollte. Eine Deportation, sei es von Juden, sei es von Zigeunern, ist ein sehr aufwendiger Verwaltungsakt. Dort sind nicht nur einzelne Dorfpolizisten oder die Kriminalpolizei in der Stadt beteiligt. Es war die Reichsbahn beteiligt, die die Zugfahrten organisierte. Es waren die Finanzämter beteiligt, die die Hinterlassenschaften der Deportierten einzogen. Es waren die Einwohnermeldeämter beteiligt, die die Karteikarte der betroffenen Person, die deportiert wurde, aus der Kartei herausnahmen. Kurz und gut, es waren sehr viele Behörden beteiligt und wussten zumindest von der Deportation. Dies war ein arbeitsteiliger Prozess und kaum jemand hat sich gefragt, was geschieht mit den Deportierten in ihrem Ankunftsort. Ich will jetzt nicht für eine Kollektivschuld sprechen. Es gab Verantwortliche in der SS und in der nationalsozialistischen Führung, in der Kriminalpolizei und unter den Rassenhygienikern der Wissenschaft, die sich an der Verfolgung beteiligte. Aber man wird sagen können, dass aus der deutschen Bevölkerung zu wenig Hilfe, zu wenig Sympathie und zu viel Wegsehen zu registrieren ist.
Was sind die Gründe für diese Unsympathie und damit auch für die ganz einfache Liquidierung der Bevölkerung zu suchen? Also bei der jüdischen Bevölkerung war das teilweise auch die materielle Seite, das ist ganz klar.
Ja, es sind einerseits traditionelle Klischees, Vorurteile gegenüber Zigeunern. Bei jedem Zigeuner wurde zunächst einmal angenommen, dass er stehlen. Man ging davon aus, meist ohne die Betroffenen überhaupt zu kennen, dass sie lügen würden, dass sie insgesamt unehrlich seien, dass sie schmutzig seien. Also da bestand ein weites Feld von zigeunerfeindlichen Klischees. Und es gibt vielleicht auch noch Folgendes. Wenn man das Zigeunerbild über die Jahrhunderte sich anschaut, kann man feststellen, dass die Zigeuner eine Art Gegenbild zur Disziplinierung in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft waren. Die Zigeuner wurden in der Fantasievorstellung zu denen, die ausbrechen konnten, die sich der Disziplin nicht unterwarfen, die den Ort verließen, die sich geregelten Arbeit verweigerten. Und dies hat in der sesshaften Bevölkerung sehr ambivalente Gefühle ausgelöst. Teilweise romantische Gefühle, es gibt ja die Zigeunerromantik, teils aber auch ein Neid, der sich zum Hass auswuchs. Und auch dann dazu beitragen konnte, dass man sagte, dieses Gegenbild zu unserer Lebensweise soll aus unserem Blickfeld verschwinden. Also auch das konnte mit dazu beitragen, die Hassgefühle zu verstärken.
Bei uns weiß man jetzt auch mehr über den Römer-Holocaust. Also zu meiner Zeit hat man darüber nichts gehört in der Schule. Ein bisschen über die Juden, aber über die Römer nie was, obwohl die hier lebten. Inwieweit können sich diese Tatsachen jetzt überhaupt auf die Meinung der Öffentlichkeit auswirken?
Ja, ich glaube, das kann sich auswirken dann in positiven Sinne, die gesellschaftliche Stimmung und Meinung beeinflussen. Erstens, wenn eine Bürgerrechtsbewegung der Roma eintritt für ihre eigenen Rechte und dies in der Öffentlichkeit in einer für die Bevölkerung verständlichen und nachvollziehbaren Weise deutlich macht. Das ist ein Aspekt. Das zweite, ich glaube, es wird wichtig sein, und das hängt von uns, also den Nicht-Roma, ab, darauf zu drängen, dass bei Gedenktagen, dass bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sich mit den Verbrechen des Nationalsozialismus und der deutschen Besatzungsherrschaft beschäftigen, sich immer jemand meldet und sagt, vergesst die Roma nicht. Das kann helfen und diese Erinnerung trägt natürlich dazu bei, zu sagen, ein solches Unrecht, eine solche Verfolgung, Diskriminierung und ein solcher Genozid darf nie wieder geschehen. Insofern kann die Erinnerung, und ich meine nicht nur die Roma, sondern potenziell alle verfolgten Minderheiten ein wenig schützen helfen. Aber das hängt von unseren Aktivitäten ab.
Am Mikrofon war Michael Zimmermann von der Ruhr-Universität in Bochum. Hören Sie jetzt das Lied Auschwitz ist ein großes Gefängnis, das von den Roma komponierten gesungen wurde, die aus den böhmischen Ländern in das Konzentrationslager Auschwitz verschleppt wurden. Während des Seminars wurde es von einer Zeitzeugin, Frau Emilie Machalkova, vorgetragen, deren Verwandte in diesem Konzentrationslager ermordet wurden.
Auschwitz hat es, ich erbe. Oh, tu calo, ci
Mit dem Roma-Lied Auschwitz ist ein großes Gefängnis ist diese Ausgabe der Begegnungen beendet.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5 930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9 440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6 200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz. V Asii nás zachytíte od